Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Umgang mit der Arbeitslosigkeit spaltet den Nationalrat. Nicht die Arbeitslosen bestrafen, ruft die Linke. Nicht die Wirtschaft weiter unter Druck setzen, sagt die Ratsrechte. Die Debatte. Yes, he can. Die US-Umweltbehörde gibt Präsident Obama mehr Handlungsspielraum am Klimagipfel in Kopenhagen. Nach einem vielversprechenden Wahlgesetz im Irak. Mehrere Anschläge reißen Dutzende in den Tod. Über 100 Menschen werden verletzt. Und nach dem Schweizer Nein zu Minaretten. Im Nachbarland Frankreich kocht die Volksseele und treibt selbst dem konservativen Präsidenten den Schweiß auf die Stirn. Und in der Schweiz denkt Alt-Bundesgerichtspräsident Giuseppe Nai nach über Volksrechte und den Umgang der Gerichte mit dem Volkswillen im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Roger Brändlin.
Der Nationalrat debattiert über die Sanierung der Arbeitslosenversicherung. Er will zuerst über die Leistungskürzungen befinden, bevor er über eine Erhöhung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge diskutiert. Mit diesem Entscheid haben sich die Bürgerlichen durchgesetzt. Die Linken wollen keine Leistungskürzungen. Sie wollten gar nicht auf die Gesetzesrevision eintreten. Die Bürgerlichen hingegen wollen die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge nicht erhöhen. Der Bundesrat will die Lohnabgaben von 2% auf 2,2% erhöhen und geplant ist, dass man länger gearbeitet haben muss, um das Maximum an Taggeldern zu erhalten. Der Arbeitslosenversicherung fehlen fast 10 Milliarden Franken. Der Bund verschärft den Kampf gegen IV-Betrug im Ausland. In den Kosovo werden neu zugesprochene IV-Renten ab nächstem Jahr nicht mehr ausbezahlt. Die Sozialversicherungsabkommen mit den Staaten des früheren Jugoslawiens würden überprüft, erklärte Bundesrat Burkhalter im Ständerat. Im Kosovo würden die meisten Missbräuche vermutet und Ermittler seien dort mit dem Tod bedroht worden. Die Krankenkassen müssen künftig nur Notfälle übernehmen, wenn jemand seine Versicherungsprämie nicht bezahlt hat. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat diesem Vorschlag der Gesundheitskommission zugestimmt. Die ausstehenden Prämien bezahlen in Zukunft zum Hauptteil die Kantone. Die Sofortmaßnahmen gegen den Prämienschub bei den Krankenkassen werden in dieser Wintersession nicht mehr zu Ende beraten. Der Ständerat will sich mehr Zeit geben, die Vorlage nach den Beschlüssen des Nationalrats neu zu prüfen. Der Nationalrat dagegen will die Maßnahmen sofort einführen. Die Lohnverhandlungen bei der SBB sind gescheitert. Die Gewerkschaften verlangten zuletzt noch 1,9% mehr Lohn, die SBB bot 0,8% an. Nun wird ein Schiedsgericht über die Löhne entscheiden müssen. Die Grossbank UBS zahlt ab März mehr Lohn an ihre Mitarbeiter in der Schweiz, im Schnitt 1,2% mehr. Es erhalten aber nicht alle eine Lohnerhöhung. Wie die Grossbank schreibt, will sie die Saläre an die Funktion, an die Leistung und an den Markt anpassen. Bei einer Reihe von Anschlägen sind in Bagdad mindestens 90 Menschen getötet worden. Mehr als 110 wurden verletzt, wie aus dem irakischen Innenministerium verlautete. Die Autobomben explodierten vor mehreren Ministerien und vor einem Gerichtsgebäude. Der französische Präsident Sarkozy warnt davor, das Schweizer Volk wegen des Minarettverbots an den Pranger zu stellen. Es gelte zu verstehen, welche Ängste diesen Volksentscheid zugrunde legen, sagte Sarkozy gegenüber der Zeitung Le Monde. Sarkozy betonte, er habe nichts gegen den Bau von Minaretten in Frankreich. Die Neueinwanderer hätten das Recht, ihre Religion in einem diskreten Rahmen auszuüben. Der Präsident forderte, Immigranten müssten jene respektieren, die schon da seien und deren Gesetze und Traditionen zumindest teilweise übernehmen, etwa die Gleichberechtigung der Frau. Der Dachverband des Schweizer Lehrpersonals fordert, dass die Zahl der Pflichtlektionen der Lehrerinnen und Lehrer gesenkt wird. Diese leisteten pro Jahr mehr als 3 Wochen unbezahlte Überstunden und hätten eine deutlich höhere Zahl von Pflichtlektionen als ihre Kollegen im Ausland. Die Mehrbelastung nehme zudem laufend zu. Weniger als 40% der Lehrerinnen und Lehrer haben in der Schweiz noch eine Vollzeitstelle. Die Wettbewerbskommission hat den Hersteller der Zahnpasta Elmex, die GABA AG, mit 5 Millionen Franken gebüßt. Das Unternehmen hatte einem österreichischen Geschäftspartner verboten, Elmex-Zahnpasta in die Schweiz zu liefern. So wurden parallel Importe und damit tiefere Preise verhindert. Die WEKO spricht von einem Modellfall, der grundsätzliche Bedeutung habe. Die Abschottung des Schweizer Marktes sei für die Wirtschaft sehr schädlich. Parallelimporte aus der EU sind erst seit Mitte Jahr gesetzlich erlaubt. Gemäß WEKO greift das Gesetz noch zu wenig. Die Sonntagszeitung erhält einen neuen Chefredaktor. Andreas Durisch verlässt die Redaktion auf Mitte nächstes Jahr, wie der Tamedia Verlag mitteilt. Andreas Durisch hat den Chefposten bei der Sonntagszeitung seit 12 Jahren inne. Er wechselt nun zur Unternehmensberaterin Dynamics Groups als Senior Partner. Die Nachfolge von Andreas Durisch ist noch offen.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Die Debatte über die Arbeitslosenversicherung wurde im Nationalrat auch zur Debatte über die Einwanderung aus der EU. Stimmen dazu und das Beispiel aus dem wirklichen Leben, warum die 26-jährige Deutsche in die Schweiz kam, den Job verlor und trotzdem blieb. Hohe Erwartungen in Kopenhagen. Die Klimaschützer hoffen auf Präsident Obama, doch Obama hofft auf den US-Senat. Große Enttäuschung im Irak. Kaum haben die politischen Parteien zu einem Kompromiss gefunden, erschüttern mehrere Attentate das Land. Große Erwartungen an einen Tunnel, wie Neuenburg und La Chaux-de-Fonds zusammenrücken sollen. Ängste in Frankreich, bei der Bevölkerung vor dem Islam und bei Präsident Sarkozy vor einer vergifteten Diskussion. Wie umgehen mit politisch heiklen Volksentscheiden? Das fragen wir im Tagesgespräch den Juristen und früheren Präsidenten des Bundesgerichts in Lausanne, Giuseppe Nai. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.464 Punkten, leicht im Minus von 0,1%. Der Euro wird zu 1.51,15 gehandelt, der Dollar zu 1.0204. Das Wetter. Im Norden wechseln sich heute Sonne und Wolken ab. Gebietsweise fällt Regen, ab 600 Metern auch Schnee. Vor allem im Osten, im Westen bleibt es meistens trocken. Im Süden ist es mit Nordwind sonnig. Die Temperaturen steigen im Norden auf 8 und im Süden auf 11 Grad. Morgen Mittwoch hat es im Mittelland gebietsweise Nebel, sonst ist es meist sonnig. Am Donnerstag fällt im Norden zeitweise Regen, im Süden scheint weiterhin oft die Sonne. Dies bei Temperaturen um 6 Grad im Norden und 11 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr im Tessin auf der A2 Chiasso-Gotthard. Vorsicht im Bereich des Anschlusses Melide-Bissone. Auf der Fahrbahn befinden sich Personen. In der Region Zürich stocken der Verkehr auf der A3 zwischen Zürich-Bunau und dem Autobahnende.
Der Arbeitslosenversicherung fehlt sehr viel Geld und das nicht erst, seit die Wirtschaft lahmt. Mit 6 Milliarden Franken ist die Arbeitslosenversicherung verschuldet und es ist keine Besserung in Sicht. Was tun, um diese prekäre finanzielle Lage der Arbeitslosenversicherung zu verbessern? Der Nationalrat sucht seit heute Morgen nach Lösungen. Die Bürgerlichen verlangen höhere Beiträge und wollen Arbeitslosengelder kürzen. Die Linke sperrt sich dagegen. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer über den Schlagabtausch im Nationalrat.
Weitere Entlassungen und über 200'000 registrierte Arbeitslose. Damit rechnet SP-Mann Paul Rechsteiner in den kommenden Monaten. Schuld an dieser Misere seien die Großbanken, die die Finanz- und Wirtschaftskrise hervorgerufen hätten, so Gewerkschafter Rechsteiner im Nationalrat. Doch mit der Arbeitslosenversicherungsrevision büßen nun gerade die Arbeitslosen für die Verfehlungen der Banker.
Jene, die diese Krise verursacht haben, sie beziehen nach wie vor ihre Boni, sie sitzen in ihren Villen in Freienbach an der Goldküste. Sie haben nichts zu befürchten von diesem Parlament umgekehrt. Die Arbeitslosen sollen diese Krise bezahlen.
Denn der Bundesrat und die Bürgerlichen wollen die Leistungen bei der Arbeitslosenversicherung drosseln. Bis zu 700 Millionen Franken soll eingespart werden. Besonders bestraft würden mit der geplanten Revision die Langzeitarbeitslosen, betont der Grüne Louis Schelbert, aber auch die jungen Arbeitslosen, was speziell stoßend sei.
Als Steuerzahlerinnen und als Milizsoldaten nimmt man sie für voll. Als Krisenopfer schickt man sie zurück ins Elternhaus. Meine Damen und Herren, so geht es nicht.
Sowohl die Grünen als auch die SP setzen allein auf Beitragserhöhungen. Die geplante Revision samt Leistungsabbau lehnen sie ab und drohen mit dem Referendum. Verheerend sei diese Verweigerungshaltung der politischen Linken, hieß es darauf bei CVP-Präsident Christoph Darbele.
Wir können das nicht akzeptieren für die Zukunft, dass Sie diese Versicherung Konkurs gehen lassen. Das wäre nicht zu verantworten.
Der Leistungsabbau bei der Versicherung sei angesichts der bald 6 Milliarden Franken Schulden nötig und auch vertretbar, argumentierte FDP-Nationalrat George Theiler. Denn
wenn wir unsere Arbeitslosenversicherung mit den Lösungen im Ausland vergleichen, dann kann man sagen, dass wir eine sehr gute Lösung haben.
Die Arbeitslosenversicherung von heute sei zu großzügig und zu attraktiv, auch für ausländische Arbeitnehmer, wie BDP-Nationalrat Hans-Jörg Hassler andeutete.
Dass Arbeitslose lieber von unserer Arbeitslosenversicherung Leistungen beziehen, wo sie eben viel mehr bekommen als in ihrem Heimatland, liegt auf der Hand.
Mit Blick auf die Personenfreizügigkeit meinte denn auch SVP-Unternehmer Peter Spuler, dass der angestrebte Leistungsabbau bei der Arbeitslosenversicherung nicht zwangsläufig mehr Fürsorge und Sozialhilfe bedeuten müsse.
Ich kann Ihnen genauso gut sagen, wenn wir jetzt die Arbeitslosenversicherungsleistungen einschränken, dann haben wir eine höhere Netto-Rückwanderung und wir lösen das Problem über das.
Mit diesen Argumenten setzten sich die Bürgerlichen schließlich durch. Mit 126 zu 60 Stimmen trat der Nationalrat auf die Vorlage ein. Nun werden die Details beraten.
Der Nationalrat debattiert seit heute also über die Arbeitslosenversicherung und, wie im Bericht von Pascal Krauthammer gehört, indirekt auch über den freien Personenverkehr mit der EU. Die SVP verlangt neue Verhandlungen mit der EU über den freien Personenverkehr. Und Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard schlägt Abstriche vor beim Arbeitslosengeld für EU-Einwanderer, die nach kurzer Zeit in der Schweiz ihre Stelle verlieren. Dominik Meyer hat in Baden eine junge Frau aus Ostdeutschland getroffen, die eben nach wenigen Monaten in der Schweiz arbeitslos geworden ist und dennoch hier bleibt.
Ich bin jetzt seit Anfang November arbeitslos und ich möchte einfach nur wieder was machen. Ist mir egal, was ich mache, aber ich möchte was machen. Es nervt halt. Ich möchte was machen.
Die Frau mit dem herzlichen Lachen heißt Heidi. So heimisch der Name auch klingt, vor einem Jahr noch wusste Heidi Meng kaum etwas über die Schweiz, bis die 26-Jährige aus Jena einen Mann kennenlernte, einen Deutschen, der im Aargau arbeitet. Im Januar zog sie zu ihm. Heute ist sie arbeitslos. Sie bleibt hier wegen der Liebe.
Mein Freund. Ja. Weil wenn ich ihn jetzt nicht hätte, sage ich mal, hätte ich schon eher mit dem Gedanken gespielt, dann schon wieder zurückzugehen.
Dabei hatte alles gut begonnen. Im Januar fand Heidi Meng problemlos eine Stelle. Sie lieferte Möbel aus. Daneben begann sie als Kellnerin zu arbeiten. Die Lohntüte war so voll wie nie zuvor.
Gut, okay, wenn man halt jetzt hierher kommt und ja, einer sagt halt zu dir, du bekommst monatlich 3600 Franken. Ich meine, das klingt schon viel für einen ostdeutschen Bürger.
Viel für die junge Frau, die in Jena 3 Lehren abgebrochen und da und dort gejobbt hatte, für 5, vielleicht mal 10 Euro die Stunde. Und dann die Schweiz. Gute Löhne, freundliche Menschen. Heidi Meng fühlte sich wohl.
Anfangs hat ja alles wunderbar geklappt. Dann hat es halt langsam angefangen so, dass ich halt die eine Arbeit verloren habe wegen wirtschaftlichen Gründen und dann halt später in dem Falle zu Ende des Jahres jetzt halt die zweite Arbeit wegen wirtschaftlichen Gründen.
Seit Ende Oktober ist Heidi Meng arbeitslos. Sie ist eine von über 6'000 arbeitslosen Deutschen in der Schweiz. Sie, die keinen Berufsabschluss hat, schreibt Bewerbung um Bewerbung.
Dass es natürlich so schwierig wird, habe ich mir nicht vorgestellt.
Noch hat Heidi Meng kein Arbeitslosengeld erhalten, noch steckt sie im Papierkrieg. Sie hat zu wenig lange in der Schweiz gearbeitet und muss sich daher frühere Jobs in Deutschland anrechnen lassen. Das Personenfreizügigkeitsabkommen macht dies möglich, mit viel Bürokratie allerdings. Heidi Meng ist eine Ausnahme. Die allermeisten arbeitslosen EU-Bürger haben lang genug in der Schweiz gearbeitet, um direkt Arbeitslosengeld zu erhalten. Heidi Meng hat noch keine negativen Reaktionen von Einheimischen erlebt, auch wenn sie als deutsche Arbeitslose in der Schweiz manchmal ein schlechtes Gewissen plagt.
Ja, schon ein bisschen, weil ich halt nicht unbedingt jetzt lange in der Schweiz war und auch nicht unbedingt viel eingezahlt habe. Aber es ist ja nicht so, dass ich mich dann hier hinsetze und hier schön, ich kriege jetzt auch jetzt so ein Geld und mehr weitersuche. Also es ist ja in dem Falle dann wirklich nur, um die Zeit halt zu überbrücken.
Ohnehin werde sie sich mit Schweizer Arbeitslosengeld kein bequemes Leben leisten können.
Das Letzte, was ich verdient habe, sind ja nur 1620 Franken gewesen. Und davon 80%. Also von daher würde ich sagen, so vom Finanziellen her, würde ich eher sagen, dass ich in Deutschland besser fahren würde, wenn ich da Arbeitslosengeld bekomme.
In Jena wären es rund 600 Franken pro Monat. Die Kasse übernehme aber auch die Wohnungsmiete. Heidi Meng ist gut informiert. Das Leben in Jena ist billiger. Allein wegen des Geldes lohnt es sich nicht für sie, in der Schweiz zu bleiben. Sie bleibt trotzdem und bleibt hin und her gerissen. Hier im Aargau der Freund und die bessere Aussicht auf einen Job, vielleicht sogar auf eine Lehrstelle. Dort in Ostdeutschland die Heimat, die alten Freunde, aber kaum Hoffnung auf feste Arbeit.
Seit gestern gelten CO2 und andere Treibhausgase auch in den USA offiziell als gesundheitsschädigende Gifte. Dass die US-Umweltschutzbehörde EPA die Treibhausgase so klassifiziert hat, ist darum bedeutsam, weil Präsident Obama auf diese Art am Klimagipfel in Kopenhagen mehr Handlungsspielraum gewinnt. Im Notfall kann er eine Reduktion des CO2-Ausstoßes ohne Zustimmung des Parlaments bestimmen. In Kopenhagen sieht man die Chancen für ein Klimaabkommen damit verbessert. Noch besser wäre eine gesetzliche Grundlage in den USA. Die Reduktion des CO2-Ausstoßes wäre so breiter abgestützt. Und da ist der Kongress nach dem EPA-Entscheid jetzt auch unter ziemlichem Druck. Peter Vögeli über die klimatischen Verhältnisse im US-Parlament.
Madam Speaker, pursuant to H.R.S. 587.
So klang es, als das US-Repräsentantenhaus im Sommer über ein US-Klimaschutzgesetz debattierte. Am Ende setzten sich die Demokraten nur mit einer hauchdünnen Mehrheit durch. 44 aus dem eigenen Lager stimmten gegen die eigene Partei. Noch schwieriger ist es im Senat, wo die 100 Senatoren in erster Linie 100 Könige sind.
In our system, the president saying he's for doesn't mean that it passes. His members of his party, the Democrats, don't all vote for what the president says he wants.
Die Senatoren stimmten nicht automatisch mit ihrem Präsidenten oder ihrer Partei, sondern vor allem nach regionalen Interessen, sagt Ned Helm, Präsident des liberalen Thinktanks Center for Clean Air Policy. Regionale Interessen haben erdölfördernde Staaten wie Louisiana oder Texas oder Kohlestaaten wie Virginia, Tennessee, Illinois oder West Virginia.
You know, the coal industry over 100 years has had a stranglehold on our government and the politicians.
West Virginia beispielsweise sei im Würgegriff der Kohle seit 100 Jahren, klagt Umweltschützer Mel Tyree. Ob Demokraten oder Republikaner, mindestens 75% der Abgeordneten seien in West Virginia in erster Linie für die Kohle.
Probably 75 or at least 80% pro coal.
Und so erstaunt es nicht, wenn auf dem Pult eines Senators von West Virginia ein riesiges Stück Kohle als politisches Statement liegt. Im Kongress in Washington werden die Stimmen der Abgeordneten oft durch sogenannte Earmarks, durch Subventionen für ihren Heimatstaat, die überhaupt nichts mit dem zur Debatte stehenden Gesetz zu tun haben, gekauft. Earmarks summieren sich auf Milliardenhöhe. Hillary Clinton sicherte sich als Senatorin 2008 340 Millionen für ihren Heimatstaat New York. Barack Obama 91 Millionen, der republikanische Senator Ted Cochran sogar 837 Millionen und Senator John McCain 0. Arne Jungjohann, der für die Heinrich-Böll-Stiftung der Deutschen Grünen die Klimapolitik in Washington beobachtet, ist sich sicher.
Ich bin mir ganz sicher, wenn die USA ein Klimagesetz verabschieden, wenn es dafür eine Mehrheit gibt, dann nur, wenn es auch mehr Subventionen für neue Atomkraftwerke gibt und wenn es auch neue Subventionen für Öl- und Gasbohrungen gibt.
Dazu kommt, dass sich die Mitglieder des Repräsentantenhauses alle zwei Jahre zur Wiederwahl stellen müssen und weil sie nicht auf einer Parteiliste laufen, sondern als Einzelkämpfer antreten, massiv Gelder für ihren Wahlkampf benötigen und damit dem massiven Einfluss von Lobbyorganisationen ausgesetzt sind. Im Senat wiederum werden für wichtige prozedurale Abstimmungen, beispielsweise um eine Debatte zu beenden und um zur Abstimmung überzugehen, 60 von 100 Stimmen verlangt. Der US-Kongress hat aus heutiger Sicht oft anarchische Regeln aus der Gründungszeit. Repräsentantenhaus und Senat sind schwer zu führen. Bill Clinton unterschrieb 1997 das Kyoto-Protokoll und wurde vom Senat mit 95-0 Stimmen, also auch von der überwiegenden Mehrheit der eigenen Partei, abgestraft. Das Kyoto-Protokoll trat in den USA nie in Kraft. Vor seiner Abreise nach Kopenhagen warnte der republikanische Senator John Conrin Präsident Obama vor signifikanten Zugeständnissen. Amerika sei keine Diktatur.
Well, we're not a dictatorship. The president can promise whatever he wants. The Congress has a role.
Mit dem gestrigen Entscheid der Umweltagentur EPA hat Präsident Obama den Kongress unter Druck gesetzt. Denn notfalls kann die Agentur auf dem Verordnungsweg Treibhausgasbeschränkungen erlassen, obwohl von allen Seiten ein Gesetz einer Verordnung vorgezogen wird. Mal sehen, wie der Präsident vor allem mit dem ungebärdigen Senat zurande kommen wird.
The committee will come to order.
In den vergangenen Wochen war es verhältnismäßig ruhig im Irak. Doch heute änderte sich die Lage dramatisch. Gleichzeitig explodierten Autobomben an mindestens 5 verschiedenen Orten in Bagdad. Im Moment sprechen die Behörden von mehr als 90 Toten und über 100 Verwundeten. Der Anschlag kommt unmittelbar, nachdem die irakischen Politiker nach mühsamem Ringen einen Kompromiss zum Wahlgesetz gefunden und damit den Weg für demokratische Wahlen geebnet haben. Irene Meyer.
Gestern noch feierten die Politiker in Bagdad sich selber. Der Kompromiss, den sie im Vorfeld der Parlamentswahlen gefunden hatten, sei ein Fest für die Demokratie, verkündeten einige, und die USA und die UNO stimmten mit ein in die Euphorie und sprachen von wachsender Stabilität im Irak. Von wegen. Die verheerende Anschlagsserie quer durch Bagdad löst nicht nur Panik aus, sondern zeigt der irakischen Bevölkerung, dass sie von ihrer Regierung keine Sicherheit erwarten kann. Die 5 gleichzeitig ausgelösten Bombenexplosionen ereigneten sich auf einem Markt und auf öffentlichen Plätzen, aber auch in unmittelbarer Nähe von 2 Ministerien, dem Arbeits- und dem Innenministerium, die abgeriegelt und angeblich geschützt sind. Ein Indiz, so betonen heute mehrere Experten in arabischen Fernsehsendern, dass die irakischen Sicherheitskräfte von Militanten, Milizen und Terroristen unterwandert sind. Es wird auch über einen innerschiitischen Machtkampf spekuliert. Sicher ist, dass die Täter und Auftraggeber dieser Attentate die Gräben zwischen den Volksgruppen weiter aufreißen wollen. Ähnliche Anschläge mit weit über 100 Toten gab es im August und im Oktober in Bagdad. Auch damals wurden Ministerien getroffen. Premier al-Maliki beschuldigte Anhänger der Baath-Partei und Syrien der Täterschaft. Damaskus beherberge Terroristen, die dann in den Irak einsickerten, sagte al-Maliki. Das syrische Regime wies diese Behauptung vehement zurück. In den letzten Monaten wurde allgemein ein signifikanter Rückgang der Gewalt im Irak festgestellt. Doch wie fragil die Sicherheitslage im gewöhnlichen Alltag der Menschen ist, zeigt allein der gestrige Tag. Es gab 3 Attentate in Bagdad. Unter anderem wurden mehrere Kinder bei einer Explosion in ihrer Schule getötet. Die heutige Anschlagsserie dämpft auch die Hoffnung der amerikanischen Regierung, dass die Parlamentswahlen vom Februar oder März den Irak stabilisieren würden und die USA den Zeitplan ihres Abzuges einhalten könnten, ohne ein Chaos im Irak zu hinterlassen.
Es soll ein Bauwerk mit Symbolcharakter werden und es soll die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons Neuenburg garantieren. Durch eine unterirdische Zugsverbindung kämen die Städte La Chaux-de-Fonds oben im Jura und Neuenburg unten am See praktisch nebeneinander zu liegen. SBB und die Kantonregierung haben vereinbart, das Projekt Transrun weiter voranzutreiben. Geschätzte Kosten etwa 1 Milliarde Franken. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Es scheinen Welten zwischen La Chaux-de-Fonds und Neuenburg zu liegen, obwohl die Städte Luftlinie nur 15 Kilometer voneinander entfernt sind. Doch zwischen den beiden liegt die Passhöhe Vue des Alpes. Der Zug muss 500 Höhenmeter überwinden. Deshalb fährt er von La Chaux-de-Fonds zuerst westwärts ins Dörfchen Chambrelin. Dort wechselt er die Lokomotive, um anschließend ostwärts nach Neuenburg zu gelangen. Eine halbe Stunde dauert die Fahrt heute. Mit der Transrön wären es nur noch 13 Minuten. Gut für La Chaux-de-Fonds findet ein Student, der nach Neuenburg an die Uni fährt. Es gäbe viele Pendler.
Je pense que ce serait un excellent projet. Ça revitaliserait sûrement un peu la Chaux-de-Fonds. Ça permettrait de. Oh, il y a beaucoup de gens qui font le trajet en pendulaire comme ça.
Allerdings, die Kosten von rund 850 Millionen Franken stoßen auch auf Kritik.
Moi, je trouve ça un petit peu une folie parce qu'on a des dettes partout, on fait des trucs et puis on a un immense projet pour des milliards. Je trouve un peu beaucoup, quoi.
Das sei doch Wahnsinn, findet eine Frau. Der Kanton habe Schulden und wolle in ein Milliardenprojekt investieren.
Le Châtel, Gare Terminus. Tout le monde descend, s'il vous plaît.
Derweil knallen im Schloss Neuenburg die Champagnerkorken. Die SBB und die Kantonsregierung haben die Konvention unterzeichnet, mit der das Vorprojekt realisiert werden soll. Ein Pilotprojekt für die SBB, sagt Generaldirektor Andreas Meyer. Es sei das erste Mal, dass eine bestehende Bahnstrecke ersetzt werden soll. Doch auch sonst sei es ein wichtiges Vorhaben.
Das ist ein Projekt, das 120.000 Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons neu verbindet, hat ein sehr großes Potenzial, den öffentlichen Verkehr gegenüber der Straße wettbewerbsfähiger zu machen oder sogar in den Vorteil zu bringen.
Zurzeit gibt es täglich etwa 3.500 Pendler zwischen La Chaux-de-Fonds und Neuenburg. Mit der Realisierung der unterirdischen Zugstrecke sollen es mindestens dreimal so viele sein, also rund 11.000. Verglichen mit den großen urbanen Zentren sei dies immer noch wenig, weiß auch der kantonale Verkehrsminister Claude Nicati.
Das ist ganz klar, im Vergleich mit Zürich und Genf haben wir keine Chancen. Aber wir wollen keine Indianerreserve sein und diese Linie hat ein Potenzial.
Mit der Transrön rücke nämlich La Chaux-de-Fonds näher an die Städte Lausanne, Bern und Zürich. Die Finanzierung bleibt schwierig. Neuenburg hofft, dass die SBB, statt die alte Strecke zu sanieren, das Geld ins neue Projekt stecken kann. Rund 200 Millionen. Finanziert der Bund auch einen Teil, blieben Neuenburg vielleicht noch 400 Millionen. Das ist viel für einen Kanton, der von der Wirtschaftskrise besonders stark betroffen ist und der auf einem großen Schuldenberg sitzt. Man habe keine Wahl, glaubt Jean Studer, Präsident der Kantonsregierung.
Ja, es kostet viel, Infrastruktur kostet immer viel. Aber wir wollen auch eine Zukunft für die Jugend dieser Region geben. Und für uns Trösten ist diese Zukunft.
Das Volk wird an der Urne entscheiden, ob es die gleiche Zukunftsvision hat. Geht es nach den Vorstellungen der Kantonsregierung, dann soll Transrön im Jahr 2020 den Betrieb aufnehmen.
Seit das Schweizer Volk Nein gesagt hat zum Bau von Minaretten, werden in verschiedenen Ländern Europas Stimmen laut, die es der Schweiz gleichtun wollen. Und in Frankreich hat sich die Debatte über die nationale Identität gewandelt. Sie wird immer mehr zu einer gehässigen Auseinandersetzung mit dem Thema Immigration und Islam. Staatspräsident Nicolas Sarkozy versucht jetzt Gegensteuer zu geben. Letzte Woche sagte er einen öffentlichen Auftritt zum Thema ab. Mehr noch, Sarkozy scheint über den Verlauf der Debatte, die er lanciert hat, so besorgt, dass er der Zeitung Le Monde die Religionsgemeinschaften zum gegenseitigen Respekt aufruft. Aus Paris, Rudi Meder.
Sarkozys Appell tönt schon fast pastoral. Ob Christ, Jude oder Muslim, jeder solle seinen Glauben in Demut leben und Provokationen vermeiden. Es gelte, jene zu respektieren, die neu ankämen, aber auch jene, die schon da seien. Die Öffnung gegenüber den anderen ist eine Bereicherung, schreibt Sarkozy wörtlich in der Zeitung Le Monde. Die Worte des Staatspräsidenten sind ein Versuch, die Diskussion zu beruhigen. Er hatte sie selbst lanciert. Kritiker werfen ihm vor, aus wahltaktischen Gründen. Sarkozy habe die Themen Identität und Immigration vor den Regionalwahlen besetzen wollen, um dem rechtsextremen Front National den Wind aus den Segeln zu nehmen. Seit der Abstimmung in der Schweiz wird die Diskussion hier immer engagierter geführt und es mehren sich in Frankreich die Stimmen, die auch hier eine Volksabstimmung über den Bau von Minaretten fordern. Alexis Breset vom Figaro Magazin.
Eh bien oui, consultons les gens. Quand on veut bâtir un minaret, pourquoi ne pas consulter les gens? Pourquoi ne pas demander aux Marseillais s'ils veulent un minaret, aux Bordelais s'ils veulent un minaret, aux Strasbourgeois? Mais non, on ne le demande pas.
Vous êtes pour un référendum?
Die Diskussion läuft heiß, auch in den Internetblogs. Frankreich werde immer mehr zur Kolonie Afrikas, so oft der Tenor. André Valentin, der Bürgermeister von Gussainville und Mitglied von Sarkozys Regierungspartei, ließ sich vor laufenden Kameras zur Äußerung hinreißen, man müsse handeln, der französische Staat bezahle bereits 10 Millionen Einwanderer dafür, dass sie nichts täten. Immigrationsminister Besson bezeichnete das als einen einzelnen Ausrutscher, doch Laurent Neumann von der linken Zeitschrift Marianne meint:
Je suis extrêmement frappé de voir à quel point en quelques semaines on a réduit ce débat sur l'identité nationale à cette seule et unique question de l'immigration. Puis d'ailleurs,
in wenigen Wochen sei die Diskussion über die nationale Identität auf eine Einwanderungsdebatte reduziert worden. Ähnliche Kritik kommt auch aus dem Regierungslager. Premierminister Fillon ist über die Wende der Diskussion gar nicht glücklich. Er meint nach der Schweizer Abstimmung schon fast beschwörend:
Ce qui doit être combattu, mesdames et messieurs, c'est l'intégrisme, mais surtout pas les musulmans. Il faut pas tout confondre.
Man müsse den Fundamentalismus bekämpfen, nicht die Muslime. Doch die Debatte läuft und Präsident Sarkozy wird mit seinem Appell die Geister, die er gerufen hat, kaum so schnell wieder unter Kontrolle bringen. Oder wie einer der Kommentatoren sagte: Die Büchse der Pandora wurde geöffnet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.